Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und es ist schon ein wenig her, dass Circles von Mac Miller erschienen ist. Und da ich ein großer Fan bin und das auch gerne irgendwie auf Insta und kurz zur Schau stelle, haben mich ein, zwei Leute gefragt, ob wir dazu vielleicht einen Podcast machen wollen. Dann habe ich unseren guten Mann Yannick aus der Redaktion gefragt, ob er Bock hätte. Und so kam es, dass sich Juri bei mir gemeldet hat. Ich werde die beiden gleich nochmal genauer vorstellen, aber mit den beiden bin ich jetzt gerade auf einer Leitung. Hi ihr beiden.
Hallo. Grüße dich.
Ja, Yannick ist bei uns im Backspin-Kosmos im Grunde für alle Reviews der Mann seit auch Ewigkeiten im Team, ist der wahrscheinlich größte Musiknerd, den ich kenne, nicht nur auf Rap bezogen. Und Juri Andresen ist Ex-Juice-Mitarbeiter, freier Journalist, Künstlermanager, quasi ein Tausendsasser und war bei der Listening-Session von Circles in London dabei und wird da später noch ein bisschen was zu erzählen. Das qualifiziert ihn auf jeden Fall mehr als Genüge, um hier mitzumachen.
Jawohl.
Wie geht's euch?
Super, wunderbar.
Ja, auch super und vielen Dank, dass ich hier am Start sein darf. Sehr schön, irgendwie nochmal mit Leuten, die ihn als Künstler genauso schätzen wie ich, nochmal über dieses Album zu sprechen.
Ja, das ist ja auch eine mehr oder weniger spontane Aktion von uns, weswegen ich mich auch irgendwie sehr freue, dass wir es so schnell auf die Beine stellen konnten. Ich möchte als erstes mal wissen, wie ihr damals vom Tod von Mac Miller mitbekommen habt und wie ihr das aufgefasst habt.
Yannick, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Tatsächlich war ich an dem Tag, ich bin ja quasi die Backspin-Außenpostenstation oder eine der Außenpostenstationen in NRW mit meiner Band beim Konzert in Berlin. Und während wir alles abgebaut haben und wieder so zurück in den Bulli geladen haben, habe ich halt so aufs Handy geschaut und die Backspin-WhatsApp-Gruppe war schon komplett explodiert mit 50 Nachrichten und dann habe ich halt davon erfahren, dass er gestorben ist, was in dem Fall auch noch für einen sehr, sehr großen Dämpfer in der Gruppe, in der ich unterwegs war, geführt hat, weil das halt auch so mein Jahrgang auch ungefähr ist und dementsprechend alle viel mit dieser Musik verbunden haben. Und das hat dann für einen relativ trüben Abend gesorgt tatsächlich. Und auch im Nachhinein natürlich noch so, also ist relativ stark im Gedächtnis geblieben, genau dieser Tag so, dadurch, dass das in einer Gruppe quasi sogar noch wahrgenommen wurde und nicht nur man schaut aufs Handy und sieht so die Nachricht, oh, der ist tot.
Ja. Wie ging's dir, Juri, am 7. September 2018?
Ja, ich kann mich noch relativ genau dran erinnern, da lag ich im Bett und hab eben auch von ein paar Leuten Nachrichten bekommen, so, hast du schon gehört und so Links, die weitergeschickt wurden und die Meldung ging ja irgendwie, hat ja voll die Runde gemacht. Und es hat mich ja sehr verwundert, also ich habe mich da über mich selbst sehr gewundert, wie stark mich das direkt getroffen hat. So man hat ja irgendwie schon so eine Distanz zu so zu Künstlern meistens und normalerweise trifft einen das ja eigentlich, also so ging es mir zumindest bei vorigen Todesfällen auch schon von Künstlern oder Prominenten ja eigentlich nicht so stark, weil man ja halt nicht den Bezug zu der Person einfach hat, aber bei ihm war das irgendwie schon ziemlich krass, also hat mich irgendwie getroffen und ich war echt, echt richtig traurig.
Ja, mir ging's ganz ähnlich. Ich weiß noch, ich war da in der Heimat, ich habe quasi einen Heimatbesuch abgestattet, saß mit Freunden zusammen und habe dann auch plötzlich Nachrichten auf dem Handy gesehen und das hat mich richtig hart getroffen, quasi wie aus dem Nichts hatte ich so richtig betrübte Laune und konnte gar nicht mehr so richtig den Gesprächen folgen. Und das ist das erste Mal, dass es mir so ging mit einem Künstlertod, weil wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja nicht das erste Mal, dass man davon irgendwie mitbekommen hat, auch die Umstände irgendwie, dass sie mit Drogen zu tun hatten, aber das war das wirklich das erste Mal, dass ich mich das komplett mitgenommen hat und seitdem höre ich auch seine Musik mit anderen Ohren, irgendwie bin ich da sensibilisierter für die Themen, die er anspricht.
Ich hab tatsächlich sehr lange das Swimming-Album nicht hören können. Also ich habe wirklich über ein Jahr gebraucht, bis ich mich wieder daran trauen konnte. Ja,
krass.
weil ich das, das ist ja an demselben Tag wie Astroworld rausgekommen. Mhm. Und irgendwie hat dieses Mac Miller-Album für mich trotz der sehr intimen Atmosphäre so dieses Astroworld-Phänomen in meiner kleinen Bubble ein bisschen überschattet. Mhm. Und nach knapp einem Monat war das Album dann quasi für mich nicht mehr anrührbar erstmal. Also immer, wenn ich angefangen habe und versucht habe, das zu hören, habe ich gemerkt, wie es mir danach auch körperlich nicht gut ging. Hm. Und habe das dann so auf meine schwarze Liste gesetzt für eine Zeit lang, weil ich mir so wirklich gedacht habe, bis geht, dann gehe ich wieder dran. Und dadurch habe ich auch gar nicht so einen krassen Zugang zu diesem Swimming-Album, weil ich mich eben nicht so intensiv damit auseinandergesetzt habe, bewusst. Hm. Und könnte jetzt auch aus dem Stegreif gar nicht so in eine Albumanalyse reingehen, wie man das vielleicht bei anderen Mac Miller-Alben oder wie ich das bei anderen Mac Miller-Alben tun könnte.
Scorpion kam, glaube ich, auch an dem gleichen Release-Tag wie Swimming und Astroworld raus. Hm. Schon verrückt.
Sicher? Nee, das müsste im Juli gewesen sein, Scorpion.
Ah, krass. Ich hatte irgendwie so in Erinnerung, dass Scorpion dann immer noch auf der 1 war in den Charts oder auf der 2. Aber
bei mir, ganz kurz noch dazu, bei mir war das auch krass. Er hatte ja einige Europa-Interview-Termine auch angesetzt eigentlich im Nachgang des Swimming-Releases. Unter anderem hatten wir auch schon einen Interview-Slot bestätigt bekommen. Also ich hätte ihn interviewen sollen zu Swimming. Und da stand schon alles. Ich war mit seinem Management in Kontakt über die Promotion-Agentur. Und war soweit eigentlich schon alles dingfest gemacht. Und eine Woche praktisch vor dem angesetzten Interviewtermin kam dann die Meldung. Und das war auch natürlich irgendwie heavy, weil ich bin da natürlich schon als riesen Mac Miller-Fan schon, habe mich da so extra früh vorbereitet und wollte, dass es einfach ein geiles Gespräch wird. Bin dann dementsprechend schon früher so in die Vorbereitung gegangen und war dann eigentlich mittendrin gerade, als dann die Meldung kam. Was, krass, und was auch absurd war, fällt mir jetzt gerade noch ein, ich habe mir, weil ich das Album einfach unfassbar fand, habe ich mir Merch bestellt, was ich wirklich sehr selten mache. Also habe ich mir das tatsächlich aus dem Online-Shop bestellt und das dauert ja immer ein bisschen, wenn du aus den USA bestellst. Und das kam dann aber, und das war halt irgendwie super tragisch, so, das kam halt am Tag von seinem Tod am Morgen dann in der Redaktion bei uns an. Oh, und am Abend kam dann die Meldung, das war irgendwie auch so surreal.
Komisch. Und ich bin letztens eines Nachts so am Wochenende aufgewacht, konnte nicht schlafen und ich habe mich davor sehr viel, das war die erste Nacht, in der ich Circles gehört habe oder der erste Tag, an dem ich Circles gehört habe, wovor ich auch irgendwie lange weggerannt bin, da kommen wir aber später zu. Und da habe ich dann auch einfach Circles-Merch bestellt, als ich dann mitten in der Nacht aufgewacht bin und habe dann weitergeschlafen. Aber ja, Yannick, mir ging es genauso. Ich konnte irgendwie Swimming, was ich vorher wirklich sehr, sehr, sehr viel gehört habe, dann eine ganze Zeit lang nicht mehr hören. Und ich erinnere mich auch noch an ein Gespräch mit, vielleicht war es auch einfach ein Chat mit Finn Kliemann, der mich gefragt hatte, ob ich das schon wieder hören kann. Irgendwie Wochen, nachdem ich das zum ersten Mal gehört habe und wir, glaube ich, drüber gesprochen hatten. Und er konnte es selber auch noch nicht. Also es ging auf jeden Fall mehreren Leuten so. Aber ich möchte gerne mal wissen, wie ihr denn überhaupt so eine Bindung zu Mac Miller aufgebaut habt. Also, die wir ja scheinbar alle drei haben.
Ja. Diesmal also, lasse ich dir.
Ja. Ja, also irgendwie geht es ja super vielen in unserer Generation so, dass sie so eine sehr starke Bindung irgendwie zu diesem Künstler haben, weil er einfach so relatable war in dem, was er erzählt hat zu Anfang seiner Karriere, über was er gerappt hat und wie seine Lebensrealität aussah. Also da gab es einfach viele Berührungspunkte, glaube ich, für so weiße Mittelschichtskids, wie ich uns alle jetzt mal einfach nennen würde. Mhm. Man konnte sich identifizieren mit diesem Typen. So, das war sympathisch, das war, er hat halt von Dingen erzählt, die einen in der Adoleszenz halt auch irgendwie begleiten, so kiffen, skaten, draußen rumhängen mit den Jungs. Und ich glaube, ja, das war einfach, warum viele, viele so eine direkte, starke Bindung zu ihm aufgebaut haben. Und er ist halt ein super sympathischer Typ auch irgendwie immer gewesen. Sehr charismatisch. Ich glaube, war auf jeden Fall meine ersten Berührungspunkte mit ihm, so 2009, 2010, als ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber Best Day Ever und Kids kamen, glaube ich, 2009 und 10 raus.
Nee, 11, 10 und 11.
10 und 11, genau. Sorry.
Das ist so, das war
gern.
Ja, so diese Block-Era.
Genau, ich genau, diese Mixtape-Death-Era. So.
Genau, ich erinnere mich da so auch an so Künstler wie Charles Hamilton, die dann aber auch irgendwie nie wieder aufgeploppt sind.
Mhm.
Damals aber dann so ihren Hype hatten, weil sie so als die Block-Rapper verschrien worden sind. Ähnlich wie bei uns hierzulande dann die neue Reim-Generation von Falk ausgerufen worden ist.
Genau. Und
Crow ja damals auch irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, als deutscher Mac Miller irgendwie in eine Schublade gesteckt worden
schwierig.
Ist.
Schwierig.
Ja.
Schwierig. Nee, aber ja, genau, das waren halt so ganz klassisch meine ersten Berührungspunkte mit ihm, ja.
Ja, da geht's dir ganz genauso wie mir. Wie war's bei dir, Yannick?
Ich glaube, ich falle da noch ein bisschen raus, weil ich ja nochmal irgendwie so, ich glaube, also ich gesse das einfach mal so 3-4 Jahre jünger bin als ihr. Mhm. Und für mich ist das so ein bisschen ein Teil der Initialzündung für Hip-Hop gewesen. Also ich habe so dann mit 12, 13, so 2010, 2011 halt so angefangen, mich so, wenn man den eigenen Musikgeschmack entwickelt, so durchs Internet zu diggen. Mhm. Und ich habe irgendeinen Deutschrapper auf dem Kool Aid and Frozen Pizza Beat gehört. Und ich habe die letzten Tage wirklich intensiv versucht herauszufinden, wer das war.
Ja,
aber ich habe es nicht mehr wiedergefunden.
Dunkel. Ich erinnere mich dunkel auch, ja.
Und habe in den Kommentaren gesehen, das ist ein Mac Miller Beat, so, also eigentlich ein Missverständnis, weil das ist ja auch ein Lord Finesse Beat, der ja nur von Mac Miller quasi gepickt wurde und nochmal berappt wurde.
Wofür er ja auch damals gut gehatet worden ist, dass er sich diese Beats immer gerippt hat und dann einfach auf YouTube quasi Tracks von sich veröffentlicht hat.
Also eigentlich quasi sogar ein Missverständnis, dass ich nicht als Zwölfjähriger bei Digger in the Crates gelandet bin, sondern bei Mac Miller. Aber das war dann so ein großer Teil meiner Hip-Hop-Sozialisation in dem Sinne. Also ich glaube, ohne Nikes on my feet hätte ich irgendwie nicht monatelang versucht, mir irgendwie ein MX-1 zu organisieren oder so.
Mhm.
Und solche Geschichten, die dann einen irgendwie langsam da reingeführt haben. Und tatsächlich habe ich aber auch dann nach dem Macadelic und Watching Movies with the Sound Off Album so ein bisschen den Touch verloren. Das kam dann irgendwann erst wieder. Also irgendwann habe ich diese Reise für so 3-4 Jahre nicht mehr begleitet und bin dann wieder eingestiegen quasi.
Witzig, dass du das sagst, weil mir ging es ganz ähnlich. Ich habe dann nach dieser Mixtape-Phase von ihm, so 2010, 2011, habe ich ein bisschen abgeschaltet und habe das gar nicht mehr so mitbekommen und war dann bei Watching Movies wieder voll dabei. Vor allen Dingen, weil es mir der Track Objects in the Mirror sehr angetan hat zu der Zeit und ich irgendwie mit so mit 28 oder wie alt ich war, keine Ahnung, so mit gebrochenem Herzen im Festivalsommer war und da hat er live auf Dogville gespielt und dann halt natürlich auch diesen Track und da habe ich ihn dann das erste und einzige Mal live gesehen und das war schon krass, da war ich wieder voll dabei und dann kam auch eine Live-Platte raus, Live from Space, wo es auch ein unfassbar gutes Live-Set auf YouTube gibt, wo er zusammen mit The Internet als Band in London spielt.
Ja,
sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
Aber ich war auch, ja, also es ging mir auch ähnlich, ich war eine Zeit lang auch dann auch nicht mehr so nah dran, weil einfach die Musik auch, der Zugang zu der Mucke war ja dann irgendwie auch super schwierig, also wenn ich jetzt an das Faces Mixtape denk so, das war ja schon ein super verschwurbeltes Zeug irgendwie.
Viel zu lang auch.
Und zu so lang und irgendwie da war er ja voll in auf seinem Drogenpeak gefühlt so. Und da, ja, weiß ich nicht, ich meine, da war ich auch wahrscheinlich zu jung, um das annehmen zu wollen und das verstehen zu wollen. So, da wollte ich wahrscheinlich auch nicht so richtig wahrhaben, dass es nicht mehr der Mac Miller ist, der halt über Kiffen rappt so und den ich mir irgendwie easy an einem Sommertag so reinpfeifen kann. Also das war irgendwie, der Zugang zu der Mucke war, glaube ich, einfach ein bisschen schwieriger eine Zeit lang. Aber ja, Watching with Movies war dann auch tatsächlich auch wieder mein Wiedereinstieg sozusagen. Ja.
Ja, aber dann hatte ich komischerweise wieder so eine Phase, wo ich ein bisschen weg von ihm war und so richtig wieder, so dass ich so richtig ständig am Ball geblieben bin, was treibt er, was macht er, hat er mich dann mit Divine Feminine bekommen.
Voll, safe. Ist auch das einzige Mac Miller-Album, das ich im Plattenschrank stehen habe, so bewusst. Würde ich auch sagen, vielleicht meine Lieblingsplatte von dem. In der Gesamtdiskografie, aber halt auf einer persönlichen Ebene so und nicht auf der, man hört sich durch die Diskografie und versucht die Entwicklung nachzuvollziehen, aber so dadurch,
aber
dass
selbst,
das eben der krasse Wiedereinstieg
selbst
war.
Selbst da wäre es eigentlich ein ein legiter Pick, finde ich. Also könnte man natürlich eine eigene Sendung drüber machen, welches jetzt das geilste Mac Miller-Album ist, aber Divine Feminine war ja schon das erste Mal, finde ich, so, als, wo er so all sein Talent irgendwie geshowcased hat. So. Also das war irgendwie so der, auch das erste Album, wo man ihn, glaube ich, als Musiker und nicht Rapper wahrgenommen hat.
Er sagt also, ja in dem Interview mit Zane Lowe zu Swimming, glaube ich, sagt er, dass das das erste Mal war, dass er mit klarem Kopf an eine Platte gegangen ist und dass die nicht komplett drogenverwässert entstanden ist, sondern dass da wirklich eine Idee war und die dann fokussiert umgesetzt wurde. Und das merkt man im Ganzen natürlich auch an. So.
Voll, absolut. Und das, was Juri gerade zu dem Mixtape davor gesagt hat, den Kids Mixtape, ich hieß es ja, glaube ich, wo er so absolut druggy war.
Das war Faces.
Ach, Faces, sorry, genau. Kids ist natürlich eine Spur älter.
aber Faces, auch druggy, ja, aber halt ja, nur Weed.
Aber wo er dann so wirklich, das wird ja auch heutzutage häufig zitiert, dass er da quasi so seine Gedanken so blank auf den Tisch gelegt hat, bezüglich Drogen, wo ich aber finde, dass er das bei Swimming und Circles viel mehr getan hat. Aber Divine Feminine, das war wirklich die erste Platte, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist halt mehr als ein verkiffter jugendlicher Rapper, der einfach aus Spaß auf Beats rappt, sondern das ist halt ein Künstler, jemand, der Musik machen möchte und nicht wirklich auf Genregrenzen achtet und noch extrem viel Potenzial hatte, um das irgendwie weiter auszuspielen, was er dann ja auch getan hat mit Swimming.
Ich finde das interessant in dem Sinne so, dass man ja sagen könnte, dass du dann diese eine Phase ist ja die, also wenn man die Drogen als Ankerpunkt für die Musik sehen möchte, dann hast du ja mit dem Faces die akute Drogenphase und mit den darauffolgenden irgendwie die Reflexionsphase, sei es irgendwie durch dann eine Flucht in zwischenmenschliche Beziehungen, Vereinsamung oder dann kommt man ja am Ende irgendwie auch bei dem Circles-Album-Konzept an, das dann quasi schon fast nihilistisch ist, so im Sinne von egal, was man irgendwie macht und wohin man sich versucht auszubrechen, so endest halt immer wieder da, wo du angefangen hast. Mhm. Ist das ja quasi, im Prinzip ist es ja dieselbe Erfahrung mit zwei verschiedenen Arten zu denken, in Musik festgehalten, so wenn man diese Phasen jetzt gegenüberstellen möchte.
Ja, also was eh sowieso so eine Konstante in seinem Leben und in seinem musikalischen Schaffen war, dass er immer irgendwie ein offenes Buch war. Also man konnte irgendwie immer irgendwie sehen und hören, wo er so, an welchem Punkt er so im Leben gerade steht und wie er sich gerade fühlt. Also natürlich nicht ganz, aber bedingt halt hat man das schon rausgehört aus seiner Musik. Und auch sein Umgang mit Drogen auch den konnte man, oder die Entwicklung davon konnte man so durch die Diskografie durchhören. Also ich finde zum Beispiel auch, dass er, ja, da kommen wir gleich später sicher auch nochmal dazu, aber wenn man jetzt Swimming und Circles vergleicht, gleicht sich da ja inhaltlich schon vieles, aber irgendwie hat man das Gefühl, also er spricht auf Swimming sehr viel über seinen Kampf mit inneren Dämonen, mit Depressionen und mit sich selbst so, aber auf Circles hat man das Gefühl, er hat da irgendwie eine Lösung für gefunden. Also es klingt irgendwie mehr, er klingt da mehr bei sich so, würde ich also sagen.
Die Lösung, die ich da irgendwie raushöre, ist ja dann Resignation fast schon, so bei Circles. Also diese...
Als hätte er sich einfach damit abgefunden,
genau,
alleine in seinem Kopf zu sein den ganzen Tag.
Ja.
Aber
wobei das ja zum Ende hin immer mal wieder aufbricht.
Ja, aber genau das, dass man immer das Gefühl hatte, ihm beim Denken zuzuhören, so, das ist auch etwas, was mich sehr an ihn gebunden hat.
Also, ja,
dass man immer das Gefühl hatte, dass er mit offenen Karten gespielt hat, was Zane Lowe auch in dem Interview zu Swimming zu ihm sagt, dass Mac Miller halt immer straight war. Er hat immer das gesagt, was er gedacht hat, egal in welchem Zustand er war. Er war ehrlich und deswegen hat Mac Miller auch gesagt, dass er sich nie was vorwerfen konnte, weil er immer zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben einfach ehrlich war.
Ja, und voll. Absolut.
Das sagt er auch in dem letzten Interview, das er gegeben hat für Vulture, dass man die besten Chancen hat, ihn zu kennen, wenn man einfach seiner Musik zuhört. Mhm. So, und nicht versucht, irgendwas in Dinge reinzudichten, die er vielleicht getan hat, wie zum Beispiel diesen Autounfall, der ja auch stark in den Medien war, nachdem er dann erstmal ein Jahr lang aus eben besagten Medien verschwunden ist, wo er dann betrunken gegen einen Laternenpfahl gefahren ist. Und er sagt, sogar enge Freunde haben die besten Chancen, zu wissen, was in ihm vorgeht, wenn sie einfach seine Musik hören. Und dieses Gefühl habe selbst ich, der auf der anderen Seite des Kontinents oder auf der anderen Seite des Planeten sitzt und seine Musik hört. So.
Das thematisiert ja John Bryan in dem aktuellen Saint Lowe Interview. So schneidet es so leicht an, indem er sagt, dass Mac Miller sich selbst dafür kritisiert hat, so selbstkritisch in seiner Musik zu sein. Die Begründung dafür aber war, dass die Leute wahrscheinlich diese Seite von ihm nicht mitbekommen, wenn er sie nicht in Musik verarbeiten würde. Hm. Also auch sein Umfeld. Und das ist ja genau das, was du da beschreibst.
Also John Bryan, der Produzent, der Swimming und Circles mitgemacht hat.
Ja. Genau. Und jetzt können wir auch drüber sprechen, wie man ihn ausspricht. Weil Kevin und ich waren uns da gestern uneinig.
Ich habe nicht mal gehört, irgendjemand hat mal John Bryan zu ihm gesagt.
Ja, ich weiß nicht.
Aber
nennen wir ihn John Bryan.
Ich bin auf jeden Fall auf der John Bryan im John Bryan Team.
Hundertprozentig, allein weil es viel, viel smoother auszusprechen ist.
Ja, auch ganz interessant ist, dass Mac Miller, ich habe dieses Zane Lowe Interview nämlich auch nochmal mit komplett anderen Augen jetzt geguckt. Ich habe es damals nämlich vor Erscheinen von Swimming gehört und zwei Monate vor seinem Tod, dass dieser Autounfall ihm endlich mal gezeigt hat, dass es Grenzen gibt, weil er 10 Jahre lang Drogen genommen, mit dem Peak an dem Zeitpunkt, wo er Faces aufgenommen hat. Und er hatte nie eine Konsequenz quasi zu befürchten gehabt, weil jedes Mal ging es gut aus. Er ist aufgewacht und war noch da und es ging ihm gut und er konnte weitermachen quasi. Und dieser Autounfall war das erste Mal seit 10 Jahren, dass er das Gefühl bekommen hat, okay, das kann auch böse enden. Und er sagte, das war so der Wake-up-Call. Und wo er dann mit klarem Kopf wiederum, na klar, Kopf ist dann wahrscheinlich Auslegungssache, Swimming machen konnte. Was aber dann ja scheinbar auch nicht so allzu lange angehalten hat, dieser Status.
Ja.
Wie habt ihr denn eigentlich die Ankündigung von Circles wahrgenommen?
Mit sehr gemischten Gefühlen. Da man ja zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, wie es jetzt in der Produktionsphase passiert ist und ich als der Idealist, der ich irgendwie tief im Inneren bin, so fast schon aus Prinzip eigentlich die Finger von so posthumen Alben lasse, weil ich da das Gefühl habe, dass so dieser Deadline-Release-Moment für den, der die Platte gemacht hat, halt entrissen wird, in dem Sinne von, keine Ahnung, wenn du gezwungen bist, zu einer gewissen Deadline irgendwas abzuliefern, und du hängst dahinter, dann überlegst du dir halt irgendeine Möglichkeit, das zu lösen und das umzusetzen, als der Künstler, der die Platte macht. Und das ist ihm, diese Chance ist ja ihm quasi durch seinen Tod genommen worden. Auf der anderen Seite muss man auch realistisch sein, dass bei zig Musikern so Sachen wie Tracklisting oder sowas dann halt auch zusammen mit einem Label und zig anderen Leuten irgendwie aufgestellt werden. Und dass das nicht immer eine reine künstlerische Entscheidung ist. Ich hatte aber trotzdem so das Gefühl, auf dem aktuellen künstlerischen Stand, wo der sich bewegt hat, dass er schon bei dem, was in seinem Kosmos passiert, der Herr über seine Musik sein wollte und war. Und gerade deswegen habe ich, als dieses Ding angekündigt wurde, ein bisschen schon mit den Zähnen geknirscht, weil man ja nicht wusste, wie weit fortgeschritten diese Platte ist und wie es jetzt darum steht und wer da jetzt alles dran mitgearbeitet hat. Und wie es fertiggestellt wurde und inwieweit dieses Konzept, das dann von der Familie in dem Brief erklärt wurde, als Partneralbum von Swimming zu dem Zeitpunkt schon ausgearbeitet wurde und alle solche Geschichten. Das Ganze hat sich dann aber durch die Interviews zur Platte irgendwie relativ schnell eingepegelt hinzu, dass ich irgendwie neugierig darüber war, was passiert. Es aber dann tatsächlich, als es rausgekommen ist, mich gehört habe, weil ich mich nicht getraut habe.
Ja, also bei mir, ich hatte das ja zum Zeitpunkt der Albumankündigung wusste ich das ja schon, hatte ich das Privileg, das Album sogar schon zu hören. Ich war bei der Listening Session Anfang November in London dabei. Von daher hatte ich dann ein paar Vorinformationen auch schon, wie die Platte entstanden ist, wer da die Hand drauf hatte, und in dem Zuge wusste ich auch, dass es kein klassisches posthumes Album wird, weil ich fühle euch da total, posthume Alben immer ganz schwierige Sache. Negativbeispiel finde ich jetzt kürzlich auch das XXXTentacion Album.
Ja gut, da kam ja gespannt auf die 2000 Fußball-Songs.
Ja. Ja, also das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, da halt einfach so teilweise unfertige Skizzen in so eine Verwertungsmaschinerie gestopft werden und damit da irgendwie noch nach dem Ableben des Künstlers noch ein bisschen Kohle mit sich verdienen lässt. So. Aber wie gesagt, bei Circles ist das ja eine ganz andere Sache. Also das habe ich auch in dieser Listening Session, da gab es so eine kleine Podiumsdiskussion, an der unter anderem auch John Bryan teilgenommen hat. Und da wurde einfach über den Entstehungsprozess von Circles geredet. Da wurde, ja, hat John Bryan irgendwie sehr intime Details so aus dem Studio mit diesen 30, 40 Leuten, die da in den Abbey Road Studios saßen, geteilt. Und da hat man schon rausgehört, dass dieses Material zum einen organisch entstanden ist und dann auch von den Leuten, die sich dem bewusst waren, dieser Wichtigkeit dieses Albums oder dieses Materials, dass die da die Hand halt drauf hatten und auch wussten, was das bedeutet, jetzt so ein Projekt fertig zu bringen, das Mac Miller vor seinem Tod angefangen hat.
Das war ja sogar die Familie von ihm mit vor Ort, oder?
Genau, also das war auch super krass. Ich saß neben Mac Millers Bruder in diesem Raum, in diesem Studio, und es war einfach absurd, dieses Album zu hören und ihn neben mir sitzen zu haben. Und es war sowieso einfach eine krasse Erfahrung. Also zum einen erstmal die Abbey Road Studios. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal die Chance hattet, die zu sehen in London. Das ist einfach so ein für Musikgeschichte so ein bedeutender, krasser Ort. Also es hat einfach auch so eine krasse Atmosphäre, wenn man da schon reinkommt und einfach sich bewusst macht, wer da schon legendäre Alben aufgenommen hat. Allen voran natürlich auch die Beatles so. Und dann dieses Album in diesem Kontext halt dort zu hören, ist ein unfassbares Erlebnis halt irgendwie. Ich habe dann auch versucht, mich nicht von dieser Atmosphäre so zu sehr beeinflussen zu lassen in meiner Bewertung von der Musik dann. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein krasses Album so.
Ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, ich hätte geheult.
Ja, ey, ich hatte einen Kloß im Hals, auf jeden Fall. Also wirklich. Ich musste das richtig verdauen erstmal. Ich habe mich dann auch nach dieser Listening Session erstmal so 15 Minuten auf den Bordstein gesetzt. Und das war einfach heavy Erlebnis so. Aber auch mega schönes Erlebnis halt eigentlich. Also diese Stimmung auch bei dieser Listening Session war schon sehr so andächtig und bisschen schwer. Vor allem, wenn man halt gehört hat, was John Bryan erzählt hat, wie es Mac Miller ging, wie er sich gefühlt hat zu der Zeit, wie er war. Also sehr andächtig schon, aber halt jetzt nicht gedrückt. Also das war irgendwie, war allen schon bewusst, dass es eigentlich ein schönes Erlebnis gerade ist, dieses Album so zu hören. Das war eine weirde Atmosphäre, aber eine grundsätzlich auf jeden Fall positiv. Und das, finde ich, lässt sich auch auf das Album, können wir ja gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen, lässt sich auf das Album auch übertragen. Also das ist schon eine, hat schon eine Schwere auf jeden Fall und ist auch melancholisch. Und auch so Zeilen wie bei der ersten Single. Ich glaube, da sagt er, I'll finally discover that there's a whole lot more for me waiting. Das sind natürlich irgendwie absolut harte Zeilen so im Kontext von seinem Tod. Aber trotzdem strahlt eben das ganze Album so optimistisch ist vielleicht, ist zu viel, aber schon eine positive, schöne Stimmung aus. Oder wie seht ihr das?
Nee, ich sehe das genauso, aber dann reißen einen halt wirklich immer wieder, wie du gerade gesagt hast, so diese Zeilen ja. auf einmal raus aus diesem ganzen Wohlfühlmodus, wenn allein schon bei der ersten Single, als die dann rauskam, ich meine, das Album wurde angekündigt und es sollte nur eine Woche später nach der Ankündigung erscheinen und dann kommt Good News raus, dieser erste Track und da sind dann so Zeilen drauf wie Why Does Everybody Need Me To Stay oder I Wonder If It Feels Like Summer. Das ist schon harter Tobak gewesen und schwer zuzuhören. Und diese Single habe ich mir natürlich angehört und ich habe dann auch irgendwie versucht, das Album zu bekommen, habe irgendwie Bekannten geschrieben von Warner, ob sie das Album vielleicht schon haben, ob sie mir das zeigen können. Ich war so Feuer und Flamme irgendwie, es zu hören, weil ich einfach wissen wollte, was ist das für ein posthumes Album. Habe dann auch die Ankündigung auf Instagram geteilt, die sehr gute Worte gefunden hat. Das hat ja seine Familie verfasst, diesen Text, was mich auch etwas beruhigt hat. Und ja. Du hast mir ja daraufhin geschrieben, dass du es schon einmal hören konntest und es zumindest als sehr gut in Erinnerung hast, was mich auch beruhigt hat. Mhm. Und John Bryan sagt in dem aktuellen Zane Lowe Interview, dass 8, 9 Songs schon fertig waren, als die Familie ihn gefragt hat, ob er das Album beenden könne. Und 8, 9 Songs hatten er und Mac Miller bereits mehr oder weniger abgeschlossen. Da fehlte nur so der letzte Schliff. Und es waren aber auch Songs dabei, von denen selbst John Bryan irgendwie scheinbar noch nie gehört hatte. Wie zum Beispiel I Can See. Mhm. Wo er dann nochmal für sich verstanden hat, wie weit Mac Miller eigentlich selbst schon war, was sein musikalisches Können angeht. Also was er selber schon an Songs auf die Beine stellen konnte, ohne dass er irgendwie Hilfe von irgendjemand anderes dafür brauchte.
Ja. Und dass er die... Ja, sorry, red du.
Alles gut. Ja gut, dann. Da wird irgendwie auch in diesem Interview für mich so die Rolle eines guten Musikproduzenten in einem Produzenten-Künstler-Verhältnis ganz, ganz gut rausgestellt. So, wenn erzählt wird, dass ein Mac Miller andauernd eben wohl gefragt habe, ob nicht John Bryan die Instrumente einspielen könnte. Mhm. Und die sich dann wohl halt gegenübergesetzt haben und das halt versucht haben, nach und nach einzuspielen. Also dass das so eine Mischung aus Jam-Session und gemeinsamem Üben zu so einem Besserwerden in dem eigenständigen Kunstmachen so führt. Und das funktioniert ja auch eigentlich nur, wenn sich Leute beim Musikmachen finden, die eben auch einen ähnlichen Mindset, eine ähnliche Vision haben und sich gegenseitig verstehen. Und so ein John Bryan, ich meine, er ist irgendwie Mitte 50, glaube ich, 56, 57 oder so.
Und ist ja auch nie für Rap-Produktion so aufwendig geworden, ne?
Der hat natürlich irgendwie eine andere Expertise in der Arbeit mit Künstlern, als das ein Beat-Producer hat, so. Und kann sicherlich auch noch andere Seiten an einem Künstler herauskitzeln, was so die rein musikalische Inszenierung von ihm dann angeht. So, weil als Texter redet er ja so über ihn, als wäre er halt ein sehr versierter und fokussierter Songwriter gewesen.
Ja.
Und eben auch schon in dem, gerade bei Circles fällt es noch mehr auf als bei allen Alben davor, eben wirklich weit weg von der Art und von einer textlichen Struktur, Rap-Songs zu schreiben.
Ja.
Also auf dieser Platte, sowohl wie es arrangiert ist, als auch wie die Textzeilen funktionieren, ist das ja mehr Singer-Songwriter als irgendwie verspielte, wortwitzgetragene Textart, wie man das halt aus dem Rap klassisch kennt und wie man das auch von ihm eigentlich kannte.
Ja, also wenn man auch dem glauben will, was John Bryan auch in diesem Zane Lowe Interview erzählt und was er auch bei der Listening Session erzählt hat, dann also würde Circles, glaube ich, ohne ihn nicht so klingen, wie es klingt. Also ich glaube, John Bryan hat da schon in den Sessions mit Mac Miller einfach sehr großen Einfluss auf den Sound gehabt, weil er Mac Miller, glaube ich, einfach auch sehr encouraged hat, das auszuprobieren, was er ausprobieren wollte. Also er hat auch bei der Listening Session von so Momenten im Studio erzählt, wo Mac Miller irgendwas eingesungen hat, und sich dann aber super unsicher war, ja, wie war das, sollen wir das so aufnehmen, und war da, weil es dann doch noch einen Schritt weiter raus aus der Comfortzone, aus seiner Comfortzone war, auch noch weiter raus als bei Swimming. Also er singt ja auf dem Album eigentlich mehr, als dass er rappt. Und da gab es wohl ganz viele Momente, wo er sich selber unsicher war, ob er damit jetzt so rausgehen möchte. Und es scheint wohl so gewesen zu sein, dass John Bryan die Person war, die ihn darin bestärkt hat und die ihm gesagt hat, ja, das klingt gut, mach das. Und ohne John Bryan, ja, weiß ich nicht, ob das Album dann so geklungen hätte. Also ja, ohne diese Person, die ihm halt sagt, so, mach das mal.
Ja, ich erinnere mich gerade daran, wie John Bryan davon erzählt hat, dass Mac auf einmal so eine Refrain sang im Studio und John Bryan daraufhin meinte, yo, das ist die Hook für Good News. Und Mac Miller meinte, hä, was? Vielleicht eher ein neuer Song oder so. Und doch, probier das bitte aus. Genau. Und er musste ihn richtig überzeugen und letztendlich klingt's ja echt ziemlich gut. Was für mich auch irgendwie sehr, sehr beispielhaft ist, ist Everybody, also der Song of Circles, ja, der ja ein Cover ist von Everybody's Gotta Live von Arthur Lee, den ich persönlich nicht kannte. Der Song kommt von 72. Arthur Lee hat sich damals schon irgendwie selbst als First Black Hippie bezeichnet und hat in einer psychedelischen Rockband gespielt namens Love. Die
haben auch während des Summer of Love 67 eine sehr, sehr gute Platte rausgebracht, die sich lohnt
anzuhören. Die gilt, glaube ich, auch heute in vielen besten Listen als eine der besten 50 Platten aller Zeiten. So, aber
ist ganz verrückt, sich das anzuhören, so off-topic, weil das Mixing komplett wahnsinnig ist bei dem Ding. Also wenn man sich das irgendwie auf guten Kopfhörern oder halt auf einer Anlage halt anhört, dann wirst du halt merken, so wie in den 60er Jahren anders aufgenommen und abgemischt wurde, dass da einfach Sachen nicht homogen abgemischt sind, sondern total scheinbar den technischen Nichtmöglichkeiten geschuldet, irgendwo komplett willkürlich im Raum, also links und rechts komplett abgehackt voneinander im Raum stehen, und das ist gleichzeitig super interessant und super anstrengend.
Ja, ich habe den Song auch als etwas anstrengend wahrgenommen, aber ich finde, lassen sich trotzdem so ein, zwei Parallelen ziehen, oder zumindest weiß man, warum Mac Miller eine Faszination zum Beispiel für solche Musik hatte, mal davon abgesehen, dass es so psychedelischer Rock ist, der für Mac Miller immer irgendwie eine Inspiration war. Aber Arthur Lee war auch irgendwie der Kopf einer multiethnischen Rockband so kurz nach dem Ende der Segregation in den Staaten, das muss man sich auch mal vor Augen halten, und hatte sich irgendwie nie so mit Genregrenzen auseinandergesetzt. Deswegen hat er einfach Hard Rock, Blues, Funk und alles Mögliche gemischt. Und Mac Miller hat ja auch einfach konsequent immer mehr Blues und mehr Funk in seine Musik gebracht und hat sich immer weiter von Rap entfernt.
Ja.
Und das habe ich irgendwie sehr begrüßt, weil ich liebe es, so Künstlern beim Wachsen ihrer Kunst zuzugucken, wenn aus Rap etwas entsteht, das größer ist, das Stadien füllen kann, was Menschen begeistern kann.
Gesagt.
Ja, vielleicht so, ne? Aber
also,
oder wenn zumindest etwas Eigenes wird, was ich in Deutschland zum Beispiel sehr an Casper faszinierend finde, wie man so seine musikalische Reise immer weiter begleiten kann und zugucken kann, wie es sich entfernt und zu was Eigenem wird.
Ja.
Ja, voll. Und Circles ist ja auf jeden Fall irgendwie so eine ganz logische Konsequenz in dem Sinne in seiner Diskografie, weil er halt von Album zu Album, von Mixtape zu Mixtape sich immer irgendwie ein bisschen neu erfunden hat und eine neue Facette dazugekommen ist. So. Und jetzt bei Circles war es aus meiner Sicht halt ja der Gesang, dass er seiner Stimme einfach noch mehr Raum gibt als auf den Alben davor, auf Divine Feminine und Swimming hat er auch teilweise gesungen, die Hooks, aber jetzt bei Circles halt noch mehr, also noch mehr, wie gesagt, aus der Comfortzone raus, und da passiert einfach super viel dann doch auf dem Album, obwohl es schon einen musikalischen roten Faden hat, so, aber es ist ja Folk, Psychedelic, Rock, es sind Jazz-Gitarren, 80s R&B, also irgendwie alles so kann man da irgendwie raushören, und glaube ich halt einfach so eine so eine logische Konsequenz aus seiner Entwicklung, musikalisch.
Gerade wenn man sich irgendwie als vielleicht so vergleichbaren Konterpart im US-amerikanischen Rap, so ein Tyler, the Creator oder sowas, zur Seite holt, wo du das Beispiel hast, dass ja sowohl er als auch ein Mac Miller jetzt auf Circles scheinbar einen Großteil der organischen Instrumente auch eingespielt hat. Also, dass da ein Wachstum an der eigenen Fähigkeit irgendwie stattgefunden hat, überhaupt Musik zu produzieren und herzustellen. So. Und das ist dann ja die logische Konsequenz, wenn du noch nicht die Möglichkeiten hast und irgendwie eine musikalische Erziehung genossen hast, dass du dann einfach immer den Weg gehst, den du kannst. Deswegen ist Rap ja auch heutzutage so sehr Laptop, Fruity Loops und einrappen, weil das kannst du dir autodidaktisch beibringen. Und genauso kannst du, wenn du das jahrelang machst und irgendwie deine Neugier beibehältst, dann kannst du ja immer pro Step und pro Zeit, die ins Land geht, irgendwie versuchen, dir neue Sachen beizubringen, so wie dann ein John Bryan eben, keine Ahnung, Mac Miller Bass spielen lässt.
Ja,
und dem das beibringt. Und wenn man so sich vor Augen führt, dass er gerade so 26 Jahre alt war, dann wäre es unfassbar interessant gewesen, sich nach diesem Album vorzustellen, wo das überhaupt musikalisch hätte hingehen können.
Voll.
Also da ist ja wirklich dann eine Reise ins Ungewisse gewesen.
Mhm. Ja, Mac Miller hat aber, muss man fairerweise sagen, glaube ich, schon seitdem er ein Kind war oder zumindest jugendlich, war Bass, Gitarre, Drums, glaube ich, alles ein bisschen nebenbei. Ich weiß nicht, ob autodidaktisch oder wirklich im Unterricht gelernt, aber auf jeden Fall hat er schon länger gespielt. Aber das ist natürlich dann ein Unterschied, ob man es als Jugendlicher ein wenig spielt oder dann auf so weltweit bedeutenden Platten selbst spielt.
Und
aber
ich glaube auch, dass er die Tatsache, dass er so ausgebrochen ist und so alles ausprobiert hat und so einfach ein Musiker geworden ist und nicht nur ein Rapper. Ich glaube, das ist zwar alles auch organisch passiert, aber ich glaube, und da würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt, er war schon auch ein bisschen getrieben, glaube ich. Also weil er wollte, ich glaube, er hat schon ein bisschen so eine Mission verfolgt, als Musiker auch wahrgenommen zu werden von Leuten, die was von Musik verstehen, von Musikkritikern und auch von der breiten Masse. Weil ich glaube, diese Zeit nach seinem Debütalbum Blue Slide Park 2011, berichtigt mich, wenn ich da auch falsch liege. Ja. Yes. Ich glaube, diese Zeit danach war einfach super schwierig für ihn, weil Blue Slide Park wurde ja von der Musikpresse einfach komplett zerrissen. Ich glaube, Pitchfork hatte damals so
eine 1,0
gegeben. Ja, so die legendärst schlechteste Wertung für dieses Album gegeben und wurde einfach despektierlich als egale Musik bezeichnet, als inhaltslos und ich glaube, das hat ihn unglaublich hart getroffen und das ist eben meine Vermutung, dass von da an auch so ein bisschen dass seine persönliche Mission wurde, praktisch der Welt zu zeigen, dass er ein Musiker ist. Also dass, wie gesagt, das auf der einen Seite organisch gewachsen ist und dass er sich einfach so entwickelt hat, aber dass da auch so ein Trieb dahinter steckte.
Voll. Das ist ja im Prinzip das. Kevin, du bitte.
Okay. Das ist ja auch etwas, was man. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich habe da bislang noch nie so drüber nachgedacht, ob er da vielleicht wirklich so getrieben war. Ich habe das einfach als organische Entwicklung wahrgenommen, aber das macht natürlich vollkommen Sinn mit dieser Kritik unter anderem auch und dieser vor allem eben sehr raschen Entwicklung irgendwie, ne? Oder auch bei Watching Movies with the Sound Off irgendwie immer zu gucken, dass man irgendwie heraussticht, wo er dann damals mit den runtergepitchten und den hochgepitchten Stimmen gearbeitet hat und sowas. Also er wollte, glaube ich, immer irgendwie sich weiterentwickeln und irgendwie rausfallen und auffallen, nachdem er wirklich diese gute Laune und irgendwo auch egale Musik gemacht hat. Aber wenn man sich dann auch mal anguckt, mit wem er sich dann nach und nach zusammengetan hat und was er sich so für ein Team mehr oder weniger aufgestellt hat an Leuten, die mit ihm zusammenarbeiten und ihm Feedback geben an Musik, sondern The Internet, John Mayer, Thundercat, John Bryan, dann merkt man schnell, oder dass J. Cole auch an Swimming mitproduziert hat, da merkt man dann schnell, okay, der der guckt außerhalb seiner Bubble und schaut aber wirklich sehr genau, mit wem er sich da zusammentut und mit wem er da irgendwie Gemeinsamkeiten entdeckt.
Ja. Ja. Irgendwie ist so ein Song wie Selfcare ja die logische Konsequenz aus dem, wie mit seiner Musik umgegangen wurde. Also, dass er ja, ich glaube auch in dem Swimming-Interview, ich bin mir nicht ganz sicher, mal gesagt hat, dass er sich bewusst dagegen entschieden hat, irgendwie online aufzutreten und selber Social Media zu nutzen, nachdem er ja irgendwie jahrelang überall präsent war. Also man erinnert sich an die legendären Instagram-Kanäle, die es zuhauf gab, wo er dann irgendwelche witzigen Videos hochgeladen hat und so und dann irgendwann ja komplett aus dem...
Stimmt, aus er hatte Social so alter Media. Egos auf Instagram und so, ja. Ne?
Die und
so
auch immer in seiner Musik.
So heimlich aufploppten.
Ja. Und ja auch
genau, in seiner Fisherman und so, ja.
Stimmt. Die ersten Mixtapes sind ja sogar auch noch unter anderem Namen erschienen, ne? Glaube ich.
Ja. Stimmt, das war der Auslöser, da war der Unfall damals der Auflöser und er meinte, dass es sich herrlich angefühlt hat, nicht morgens aufzuwachen und direkt zum Handy zu greifen und innerhalb von 5 Minuten hunderte Nachrichten zu lesen, die einem sagen, wie genial man ist und hunderte Nachrichten zeitgleich, wie scheiße man noch ist und dass man bitte aufhören soll, Musik zu machen und sich verpissen soll.
Ja.
So, und diese Achterbahn der Gefühle jeden Morgen innerhalb von 10 Minuten zu erfahren, ist halt crazy, ne?
Ja.
Was mir auch noch gerade aufgefallen ist bei dieser Getriebenheit, die Juri erwähnt hat, da gibt es irgendwie eine ganz bezeichnende Szene aus dem Vulture-Interview, also dem letzten Interview, das erschienen ist, über Mac Miller, ein geschriebenes Interview, wo der Journalist, ich weiß gerade leider nicht, wer das geschrieben hat, Mac Miller beschreibt, während er bei Stephen Colbert, einer amerikanischen Late-Night-Show, darauf wartet, dass er dort auftreten soll und sich nochmal den Live-Mix anhört von Letters, war das, glaube ich, wo er selber den Trompetenteil geschrieben hat übrigens und komplett unzufrieden war mit diesem Live-Mix, aber kein Mensch in dem Raum Unterschiede gehört hat, bis auf Mac Miller, der dann aber noch kurz vor der Sendung darauf bestanden hat, dass man so ein paar Sachen ändern muss, weil sich, glaube ich, ein paar Backings nicht gereimt haben. Nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und ja, ein Perfektionist, den man, glaube ich, nie so wirklich zu Lebzeiten als einen Perfektionisten wahrgenommen hat.
Ja, voll. Das trifft sehr gut eigentlich, der Satz, ja.
Ja, eben auch dadurch, dass es halt zu großen Teilen in der Musik stattgefunden hat und die Selbstinszenierung irgendwann ja weggefallen ist. Und in dem Sinne wird ja Perfektionismus erst dann hoch angerechnet, wenn den Leuten gesagt wird, dass man Perfektionist ist, so blöd gesagt. Also bei den meisten Leuten, die ein rundes Gesamtprojekt abliefern, wird sich halt gefreut, cool, es ist ein rundes Gesamtprojekt. Aber niemand, der das rezipiert, wird halt alle Details erkennen, die intentional da reingesetzt wurden und die irgendwie meinetwegen tagelange Arbeit an Detail-File-Aktionen irgendwie gebraucht haben.
Ich habe ja, sorry, Yannick.
Das hat ja irgendwie dann auch wieder was von einem interessanten Umgang mit der eigenen Musik und dem eigenen Charakter in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Wahrnehmung zu tun, wenn man halt solche Sachen hinter den Kulissen, wenn sie sich abspielen, aber man selber damit nicht hausieren geht. Also das typische Rapper-Phänomen wäre ja, sich ins Interview zu setzen und zu sagen, die anderen machen alle nur Scheiße und ich mixe meinen Song 200 Mal, bis er perfekt ist, weil ich bin der Krasseste so. Das ist ja, würde ich mutmaßen, so würde eher in den Rapper-Gestus so reinpassen, so von dem Auftreten. Und das ist dann ja wieder ein Bruch damit. Was man da lieber mag, das ist ja auch scheißegal. So Rap lebt ja vom Ego. Aber das ist halt dann wieder so ein Bruch, der ihn innerhalb der eigenen Szene wahrscheinlich so gleichzeitig so ein Outstanding Moment verschafft hat, wie auch eine viel höhere Angreifbarkeit irgendwie gegeben hat.
Ja, sehe ich. Ich weiß auch übrigens bis heute nicht, wo, obwohl ich dieses Album wirklich unfassbar häufig höre, immer noch und tot gehört habe, auf Swimming Snoop Dogg singen soll. Das passiert nämlich irgendwo.
Okay. What's the use, meine ich, oder?
Ach wirklich? Dann werde ich mir das nochmal anhören.
Also ich habe es jetzt nicht gecredited im Kopf, aber wenn ich mich dran erinnere, meine ich, dass ich da seine Stimme im Kopf habe.
Okay, geil. Werde ich mir nochmal geben. Und ich möchte eigentlich, weil ich glaube, wir sind relativ am Ende des Gesprächs, nochmal mit einem Fun Fact abschließen. Und zwar auf dem Song Woods von Circles haben David und Eli mitproduziert. die man ansonsten hierzulande für Produktion, für Motrip, Kollega und andere deutsche Rapper
kennt. Das habe ich auch über deinen Tweet erfahren.
Und das wurde niemals, also ich habe nicht mitbekommen, dass das die selbst irgendwie irgendwo gepostet haben. Ich habe das so zufällig in den Credits entdeckt und ich war so, wow, lol, warum? Also wie kommt das zustande?
Gerade da fällt es ja auf, weil die Credits ja wirklich sehr knapp gehalten sind. Also mit Ausnahme von Mac Miller und John Bryan sind ja nur noch 4 oder 5 andere Produzenten und Contributor dabei und eben auch nur Baru Sura, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, als Sänger und Drummer auf Hand Me Down als einziges Feature.
Hand Me Down, unfassbar guter Song übrigens. Finde ich auch, trifft sehr gut irgendwie die perfekte Brücke zu Swimming, dadurch, dass er zwar auf dem Song rappt, aber auch singt und zur Abwechslung mal ein Feature da ist, finde ich, mag ich sehr gerne. Ach ja, aber wir driften jetzt ins Schwadronieren über Mac Miller ab.
Das können wir auch irgendwann bei einem Bier machen.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ey, ich möchte euch, falls ihr keine wichtigen Facts mehr habt oder was ihr gerne erzählen möchtet, möchte ich euch erstmal danken, dass ihr für die spontane Aktion Zeit gefunden habt.
Ich danke euch.
Ja, sehr gerne. Und war ein schönes Gespräch.
Ja, Mann, ich glaube, ich werde mir jetzt auch noch ein paar Mac Miller Videos reinziehen, ehrlich gesagt. Ich hab mir nie diesen Stephen Colbert Auftritt angesehen. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich.
Dann macht viel Spaß dabei, mach das.
Okay, danke euch, macht's gut und wir sehen uns dann demnächst.
Danke euch, bis dann.
Ciao.
Ciao. Backspin.